Wir lesen aus dem Buche Ruth aus Kapitel 1. Das Buch Ruth, Kapitel 1, Vers 1. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Lande. Und ein Mann von Bethlehem Juda zog hin, um sich in den Gefilden Moabs aufzuhalten, er und sein Weib und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech und der Name seines Weibes Naomi. Und die Namen seiner beiden Söhne, Machlon und Kiljon, Ephratiter von Bethlehem Juda. Und sie kamen in die Gefilde Moabs und blieben daselbst. Und Elimelech, der Mann Naomis, starb, und sie blieb mit ihren beiden Söhnen übrig. Und sie nahmen sich moabitische Weiber, der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten daselbst bei 10 Jahren. Da starben auch die beiden, Machlon und Kiljon, und das Weib blieb allein übrig von ihren beiden Söhnen und von ihrem Manne. Und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus den Gefilden Moabs zurück. Denn sie hatte im Gefilde Moabs gehört, dass Jehova sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. Und sie zog aus von dem Orte, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und sie zogen des Weges, um in das Land Juda zurückzukehren. Da sprach Naomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Gehet, kehret um, eine jede zum Hause ihrer Mutter. Jehova erweise Güte an euch, so wie ihr sie an den Verstorbenen und an mir erwiesen habt. Jehova gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in dem Hause ihres Mannes. Und sie küsste sie. Und sie erhoben ihre Stimme und weinten. Und sie sprachen zu ihr: Doch, wir wollen mit dir zu deinem Volke zurückkehren. Und Naomi sprach: Kehret um, meine Töchter. Warum wolltet ihr mit mir gehen? Habe ich noch Söhne in meinem Leibe, dass sie euch zu Männern werden könnten? Kehret um, meine Töchter, geht, denn ich bin zu alt, um eines Mannes zu werden. Wenn ich spräche, ich habe Hoffnung, wenn ich selbst diese Nacht eines Mannes würde und sogar Söhne gebären sollte, wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr deshalb euch abschließen, dass ihr keines Mannes würdet? Nicht doch, meine Töchter, denn mir ergeht es viel bitterer als euch. Denn die Hand Jehovas ist wider mich ausgegangen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten wiederum. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter. Ruth aber hing ihr an. Und sie sprach: Siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihren Göttern zurückgekehrt. Kehre um deiner Schwägerin nach. Aber Ruth sprach: Dringe nicht in mich, dich zu verlassen, hinter dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, will ich gehen, und wo du weilst, will ich weilen. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich sterben, und da selbst will ich begraben werden. So soll mir Jehova tun und so hinzufügen, nur der Tod soll scheiden zwischen mir und dir. Und als sie sah, dass sie fest darauf bestand, mit ihr zu gehen, da ließ sie ab, ihr zuzureden. Bis dahin. Es ist mir eine ganz besondere Freude, liebe Geschwister, über dieses so überaus liebliches Buch reden zu dürfen. Wir haben alle von Kind an, wenn wir in christlichen Familien erzogen wurden, diese Geschichte geliebt und gekannt. Und besonders, wenn wir diese Geschichte vergleichen mit dem Buche der Richter, Welch ein Unterschied! Es ist eine Geschichte aus der Zeit der Richter. Das Buch fängt mit diesen Worten an: Es geschah in den Tagen, als die Richter richteten. Aber in dem Buche der Richter, da haben wir Kriege, da haben wir Kämpfe, da haben wir Sünden, Verfall, da haben wir auch Richter, Führer, die das Volk wieder zu Gott zurückführten, aber nur für eine Weile und dann aufs Neue versagen, dann aufs Neue Qual über das ganze Volk durch die Feinde, die wieder in das Land hineinkamen. Und wieder Krieg, wieder Kampf, wieder Erlösung und es fing alles wieder von vorne an. In diesem Buch nichts davon. Es stammt aus derselben Zeit. Aber es ist wie bei unseren Geschichtsbüchern, die handeln ja auch über Kriege, über Könige, über Kriegsobersten, was die großen Leute taten. Aber in der Geschichte gab es auch immer Tausende von Menschen, die nie in die Geschichtsbücher hineinkamen. Tausende von Menschen, die gelebt haben, wie du und ich, gelebt haben, gestorben sind, die geheiratet haben, Kinder bekommen haben, gelebt haben in ihrer Einfalt, oft weit weg von den großen Ereignissen dieser Erde, so wie die Könige und Kriegsobersten so oft diese Ereignisse zu bestimmen erscheinen. Nun, das haben wir hier auch. Wir hören nichts von Richtern, auch nichts von Kriegen, auch nichts von Völkern, die hineindrangen. Wir hören auch nicht von großen Sünden wie Götzendienst, außer dem Versagen des Elimelechs, indem er aus dem Lande zog. Ist es alles Ruhe, ist es alles friedlich. Das einfache Volk auf dem Lande, das auch bei Jehova lebte, das den Namen Jehovas auf den Lippen nahm, von ihm sprach, nach seinen Gedanken leben wollten. Es ist wirklich eine Erquickung zu vernehmen aus diesem Buche, dass es in der Zeit der Richter überhaupt solche Männer wie ein Boas gegeben hat. Das ist eine Labung für die Seele. Es war nicht alles so schlecht. Und so genauso ist es auch bei unseren Geschichtsbüchern, die uns ja auch nicht erzählen von den einfachen, auch in der Kirchengeschichte, von den kleinen, einfachen Leuten, die mit ihrem Herrn gelebt haben, weit entfernt von den großen, erschütternden Ereignissen dieser Erde. Es ist ein Buch, dass wohl dessen Ereignisse sich so etwa vielleicht im 12. Jahrhundert vor Christus abgespielt haben müssen. Denn Boas, wie wir sehen werden, hat ja nur einige Generationen vor David gelebt. Also es ist das Ende etwa der Richterzeit wahrscheinlich. Und noch viel, viel später muss das Buch auch geschrieben worden sein. Vielleicht in der Zeit etwa von Salomo, als David schon längst bekannt gewesen war als berühmter König. Das Buch, wie wir sehen werden, endet ja mit diesem David. Wir werden sehen, dass das ein Ziel dieses Buches ist, uns das Geschlechtsregister Davids darzubieten. Und auch darin, dass das Kapitel 4 auf ältere Gebräuche im Volke anspielt. Daraus muss man hervorgehen, dass das Buch erst sehr viel später aufgeschrieben wurde, zum Teil um klarzumachen, aus welchem Stamm und aus welcher Familie David eigentlich stammte. Und wie interessant ist es, dass der Heilige Geist, wenn ich so sagen darf, sich nicht schämt, uns zu erzählen, dass dieser David nicht nur dieses herrliche Geschlecht aus Juda in Bethlehem unter seinen Vorfahren zählte, sondern auch eine Moabitin. Die Geschichte, der Heilige Geist, besser gesagt, schämt sich nicht, uns das auch zu erzählen. Und das ist eben so kennzeichnend für dieses Buch. Dieses Buch nimmt also, wie es auch in unserer Bibel so ist, in der Reihenfolge seine Stellung ein zwischen dem Buch der Richter und dem ersten Buch Samuel. Auf der einen Seite ist es, wie gesagt, eine Geschichte aus der Zeit der Richter, Auf der anderen Seite ist es nicht nur Anhang des Buches der Richter, sondern auch Einführung zu dem ersten Buch Samuel. In diesem ersten Samuel erscheint Saul mit einem Geschlechtsregister, David nicht. David erscheint so plötzlich, ohne dass seine Vorfahren oder sogar der Stamm, aus welchem er stammt, erwähnt werden. Dieses Buch gibt uns das, was da fehlt, wenn man es Fehlen nennen kann, und erzählt uns, wo dieser David herstammt. Es führt uns als Einführung zu dem ganzen ersten Buch Samuels, es führt uns letztendlich David ein. Trotzdem kann jeder feststellen, dass das Buch Ruth einen ganz anderen Charakter hat, sowohl als das Buch der Richter, als auch als 1. Samuel, wo wir auch das ganze Volk finden mit ihren Führern, mit ihren Schwachheiten, mit ihren Kriegen und so weiter. Ruth nimmt eine ganz besondere Stellung ein. Und ich muss deshalb auch erwähnen, dass es in der hebräischen Bibel an ganz anderer Stelle zu finden ist. Und es ist fraglich, ob die Stellung, die das Buch hier bei uns einnimmt, wirklich wohl nach Gottes Gedanken ist. In der hebräischen Bibel, im hebräischen Alten Testament, gehört das Buch nicht zu den sogenannten Propheten. Im hebräischen Bibel unterscheidet man das Gesetz, das sind die 5 Bücher Mose, dann die Propheten, das sind die frühen Propheten, das fängt bei Josua an, bis 2. Könige einschließlich. Und dann haben wir auch die späteren Propheten, das sind die eigentlichen prophetischen Bücher. Aber dann gibt es eine dritte Kategorie der sogenannten Schriften. Und Herr Jesus nennt sie im Lukas 24 die Psalmen, weil die Psalmen ja das wichtigste, das größte Buch aus dieser dritten Kategorie bilden. Und in dieser Kategorie der Schriften gibt es eine kleine Gruppe von 5 Büchern, die von den Juden genannt werden, die 5 Megillot, die 5 Festrollen. Weil diese 5 Festbücher zu 5 Hochzeiten, hohen Festen im Jahre gelesen wurden und werden auch jetzt noch immer in der Synagoge. Das Hohelied zum Beispiel zum Passafest, Esther natürlich zum Purimfest und Ruth zum Pfingstfest. Und das können wir natürlich auch sofort verstehen, weil in Ruth 3, obwohl das Wort Pfingsten da überhaupt nicht erwähnt wird, da haben wir das Pfingstfest. Da wird die ganze Ernte gesammelt, die ist da zu Ende geführt. Erst die Gerstenernte und dann die Getreide, die Weizenernte. Und dann am Ende, nach dem Gesetz Mose, wurde das Pfingstfest gefeiert. In Ruth 3 ist es Pfingsten und das ist sehr kennzeichnend, wie wir später sehen werden. Zuerst, weil wir ja bei Pfingsten in Apostelgeschichte 2 daran denken, dass nach Gottes Absichten jetzt auch Gläubige aus den Nationen hinzugebracht werden dürfen, wie Ruth ein herrliches Beispiel davon ist. Das ist die christliche Bedeutung des Pfingstfestes, Apostelgeschichte 2. Aber die jüdische Bedeutung ist eine ganz andere. Die Juden feiern heute am Pfingstfest das Fest der Gesetzgebung. Das Gesetz wurde nach 2. Mose 19 im 3. Monat gegeben auf Sinai und das war der Monat des Pfingstfestes. Es ist heute das Fest der Gesetzgebung. Und auch das ist ganz besonders für unser Buch. Denn in dem Buche Ruth geht es um das Große, nicht um das Große, aber es ist unter anderem ein großes Problem in diesem Buch, wie man dem Gesetz entgehen kann. Weil unter dem Gesetz hier alles versagt hat, alles verloren gegangen ist und nach dem Gesetz selbst keine Hoffnung mehr da ist. Weil ein Moabit oder eine Moabitin bis ins 10. Geschlecht, sagt 5. Mose 23, keinen Zugang hatte in die Gemeinde, in die Versammlung des Volkes Gottes. Unter dem Gesetz und nach dem Gesetz hat alles versagt, ist jeder Hoffnung ausgeschlossen. Aber das Gesetz ist nicht nur um ein Stock, ein Stab, um damit zu schlagen, sondern ein Stab, um damit zu wandeln.
Und hier werden wir sehen, wie das Gesetz über dem Gesetz hinaussteigt. Das klingt etwas rätselhaft, aber wir werden das später sehen. Und es ist die Gnade Gottes, die das alles ermöglicht, die einen Ausweg bietet dort, wo alles verloren scheint. Und darum wird dieses Festbuch gelesen, an dem Augenblick, wo Israel die Gesetzgebung feiert. Und wir werden die Bedeutung davon sehen. Nun, das bringt uns schon allmählich dazu, festzustellen, was die Bedeutung dieses Buches ist, auch für uns heutzutage. Ich habe schon auf ein Ziel angespielt. Es ist das Ziel, David hineinzuführen. Ganz am Ende haben wir dieses Geschlechtsregister in Kapitel 4, Vers 18 bis 22, das uns zeigt, dass aus der Verbindung zwischen Ruth und Boas letztendlich nach drei Generationen David geboren wird. Das Buch dient dazu, David hineinzuführen. Und dann denkt natürlich jeder Christ auch ganz besonders an den wahren David. Das Buch möchte uns den wahren David einführen, aber nicht dadurch, dass David erwähnt wird, sondern, so wie der Herr Jesus der Sohn Davids ist, so ist David der Sohn des Boas. Und nicht nur in David, sondern auch in Boas selbst haben wir ein herrliches Bild des Sohnes Davids, der auch der Sohn Boas war. Haben wir ein Bild des Herrn Jesus. Nun, das ist auch nicht schwierig. Viele, viele, auch in der Kirchengeschichte, haben das schon festgestellt. Boas ist ein Bild des Herrn Jesus. Aber wovon ist Ruth ein Bild? Da kommt die große Schwierigkeit. Wir verstehen, dass in der Kirchengeschichte man immer wieder gemeint hat, dass Ruth ein Bild der Versammlung, der Gemeinde oder der Kirche, das sind für jetzt mal drei Worte für genau dieselbe Sache. Für die Versammlung, ich benutze das Wort Versammlung, weil wir das in der Elberfelder Übersetzung haben, weil man meinte, dass Ruth ein Bild der Versammlung Gottes sei. Ich hoffe klarzumachen, dass das nicht der Fall sein kann. Ich kann das jetzt schon sofort dadurch ein wenig klar machen, dass der Weg, wodurch Ruth mit Boas in Verbindung kommt, dieser mühseligen Weg, auf keinerlei Weise mit dem Weg zu vergleichen ist, wodurch die Versammlung die Braut des Herrn Jesus geworden ist. Nein, in Ruth haben wir ganz etwas anderes zu sehen. Und ich hoffe, dass das auch deutlich sein wird. In Ruth haben wir den Überrest Israels. Und ganz kurz für solche, die damit nicht vertraut sind, so glauben wir, dass wir die Verheißungen für Israel in den prophetischen Büchern buchstäblich zu nehmen haben. Wir müssen die auf Israel anwenden. In der Kirchengeschichte hat man das sehr oft nicht mehr getan und dann bleibt natürlich auch nichts übrig, als in Ruth ein Bild der Kirche zu sehen. Aber wer einmal verstanden hat, dass die Weissagungen sich buchstäblich auf Israel oder besser gesagt auf einen gläubigen Überrest in Israel beziehen, der kann auch besser verstehen, dass Ruth davon ein Bild ist. Nun, dieser Überrest wird gebildet werden, nachdem die wahre Versammlung des lebendigen Gottes, das sind alle Gläubigen, die an den Herrn Jesus geglaubt haben, von dieser Erde weggenommen sind. Dann wird Gott inmitten des Volkes Israel, besonders im Lande Israel, einen Überrest bilden, einen gläubigen Überrest, inmitten der Masse der ungläubigen Juden. Und dieser Überrest wird durch große Drangsale, durch sehr schwere Prüfungen gehen, aber in diesen Prüfungen den Herrn Jesus kennenlernen als ihren wahren Messias. Und auf ihn werden sie ihre Hoffnung stellen. Und durch Liebe zu ihm angezogen werden. In der großen Drangsal geht es tatsächlich um Drangsal von außen. Das finden wir in diesem Buch nicht. Hier haben wir die Bildung dieses gläubigen Überrestes nur von einem Gesichtspunkt aus. Und das ist derselbe Gesichtspunkt, den wir auch im Hohen Liede finden. Und solche, die meine Betrachtung über das Hohe Lied gelesen haben, werden sehr viel weniger Schwierigkeiten haben, das Buch Ruth zu lesen, weil wir genau denselben Gesichtspunkt haben. Nicht die Drangsal von außen, die Unterdrückung von den Feinden. Auch nicht die große Frage der Schuld. Hier geht es nicht in diesem Buch um Schuld, die versöhnt werden muss. Natürlich, wir finden hier Versagen, wir finden hier die Folgen der menschlichen bösen Natur, in dem Elimelech das verheißene Land verlässt. Aber das Buch geht nicht darum, klarzumachen, wie dieser Schuld gesöhnt werden muss, sondern wie ein Samen für Gott gebildet werden kann, dass das Erbteil in Besitz nehmen kann. Wie der Genuss des Erbteils wiederhergestellt werden kann. Wiederherstellung ist das große Thema dieses Buches. Geistliche Wiederherstellung. Und diese Wiederherstellung geschieht nicht hier in diesem Buch unter dem Gesichtspunkt der Versöhnung oder der Vergebung, sondern unter dem Gesichtspunkt der Liebe, der Zuneigung zwischen zwei Herzen, die sich zueinander angezogen fühlen. Das ist nicht der Gesichtspunkt, den wir zum Beispiel in den Psalmen finden, wo die Frage der Drangsal einerseits und die Frage der Schuld und der Versöhnung andererseits eine große Rolle spielt. Aber wie gesagt, es ist wohl der Gesichtspunkt in dem Hohen Liede, wo es auch um die Frage der Liebe, der Zuneigung, der Wiederherstellung der Gemeinschaft zwischen Mann und Frau, das heißt zwischen dem Bräutigam und der Braut, zwischen Christus und dem gläubigen Überrest Israels sich handelt. Nun kommt hier natürlich sofort eine schwierige Frage auf. Und die Frage ist, wie ist das möglich, dass eine Frau aus den Nationen ein Bild des Überrestes sein kann? Eben weil sie eine Frau aus den Völkern ist, aus den Moabiten hier in diesem Fall, haben natürlich sehr viele gesagt, das ist nun ein schönes Bild der Versammlung, die ja auch zum weit größten Teil aus den Nationen gesammelt wird. Und trotzdem hoffe ich, wir werden sehen, dass Ruth, obwohl sie eine Moabitin ist, nein, eben weil sie eine Moabitin ist, solch ein klares Bild des Überrestes ist. Ein Gläubiger aus einer gewissen Kirche, den ich ganz gut kenne und schätze, und der nach der Bibel leben möchte, hat mir einmal gesagt, für Israel kann es keine Hoffnung mehr geben, weil der Herr Jesus zu dem Feigenbaum, als er den Verfluchte, sagte, von dir wird in Ewigkeit keine Frucht mehr kommen. Also die Verheißungen können nicht in Israel in Erfüllung gehen. Da habe ich ihm geantwortet, du hast völlig recht. In dem Israel, so wie es dort in dem Feigenbaum dargestellt wurde, in dem natürlichen Israel wird es nie mehr Frucht geben. Israel hat alles verspielt, alles verloren, ist in jeder Hinsicht hat versagt. Durch den Götzendienst einerseits, durch die Verwerfung des Messias andererseits. Sie hat keine Rechte mehr, die sie beanspruchen kann. Alles ist verloren. Wenn Israel einmal wiederhergestellt werden wird, dann ist das einerseits sicher, die Verheißungen und die Ratschlüsse Gottes. Aber das ist die Seite Gottes. Aber wenn es um die Seite der menschlichen Verantwortung geht, kann Israel nur kommen als einer, der alles verloren hat, keine Rechte mehr gelten lassen kann und nur noch auf der Grundlage der Gnade kommen kann. Also auf derselben Grundlage als solche, die aus den Nationen Israel hat sich selbst in die Stellung des Fremdlings versetzt und kann nur noch als Fremdling zu der Gnade Gottes wiederkehren. Das ist in der Schrift gar kein fremder Gedanke. Wir haben den sehr oft. Hosea 1, erstens, erzählt uns ganz klar, dass Israel in der heutigen Haushaltung Lo Ami ist, das heißt auf Hebräisch nicht mein Volk. Also da sagt Gott ganz klar, sie ist nicht mein Volk. Natürlich, nach seinen Ratschlüssen bleibt es immer sein Volk. Aber in seinen, wenn ich so mal sagen darf, offiziellen Wegen mit seinem Volke ist es Lo Ami und auch Lo Ruchama. Keine Barmherzigkeit heißt das. Sie hat jetzt keine Gnade, hat die ganz verloren, ganz verspielt durch ihr Versagen. Und sie hat nicht nur keine Gnade, keine Barmherzigkeit mehr zu erwarten, wenn es um ihre Verantwortung geht, sie ist auch nicht mehr das Volk Gottes. Das müssen wir bedenken. Es ist auch sehr bemerkenswert, dass Jeremia, der ja berufen wurde in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft, nach Jeremia 1 berufen wird als Apostel, nein, Entschuldigung, Prophet der Nationen. Warum Nationen? weil Israel unter den Nationen gezählt wird, als nur eine der vielen Nationen. In Jeremia 25 werden die Nationen aufgezählt und da ist Israel nur noch eine aus den Nationen. Ohne Sonderstellung. Und in gewisser Hinsicht ist es seit der babylonischen Gefangenschaft auch tatsächlich der Fall. Nie ist die Herrlichkeit Gottes zu Israel zurückgekehrt. Sie ist einfach eine der vielen Nationen. Allerdings, ich sprach über das Hohelied, auch dort ist die Braut eine Fremdling. Sie kam aus Libanon. Auch dort ist sie aus den Heiden, aus den Nationen und trotzdem ein Bild des gläubigen Überrestes. Und wenn wir jetzt ganz kurz, wir werden noch viel blättern müssen in den Propheten, aber wenn wir kurz uns Micha 5 anschauen, dann haben wir dort etwas ganz Bemerkenswertes. In Micha 5, Vers 1, da lesen wir eben über dieses selbe Bethlehem Ephrata. Und du, Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein. Aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Das bringt uns zu dem Buche Ruth, wo wir dort in Bethlehem Ephrata den Vorfahren des Herrn Jesus finden. Und in der Bildersprache der Schrift sehen wir ihn selbst, dort geboren in Bethlehem, wie wir es in Ruth 4 sehen werden. Aber dann geht es weiter in Vers 2. Nein, erst jetzt 4, Vers 14, das folgt dann chronologisch. Denn in 4, Vers 14 wird gesagt, in dem letzten Teil des Verses, mit dem Stabe schlagen sie den Richter Israels auf den Backen. Das ist der, der in Bethlehem geboren wurde. Er ist von seinem eigenen Volke mit dem Stabe auf den Kinnback, auf den Backen geschlagen worden. Und dann heißt es in 5, Vers 2, darum wird er sie dahingeben bis zur Zeit, dass da eine Gebärende geboren hat. Gott hat sie dahingegeben. Sie sind zerstreut unter den Nationen. Bis diese Zeit kommt, der Geburtsschmerzen. Das ist hier die große Drangsal. Und jetzt kommt's. Und der Rest seiner Brüder wird zurückkehren, und dann nicht samt, wie es in meiner Übersetzung steht, sondern zu den Kindern Israel. Ich weiß nicht, warum hier samt steht. Es heißt auf Hebräisch, sie werden zurückkehren zu den Kindern Israel. Ich kann schon verstehen, warum er das geändert hat, weil man es nicht verstand. Aber das ist eben genau die Stellung Israels. Als Fremdling kommt sie zu den Kindern Israels. Das heißt, Israel, so wie es jetzt ist, unter seiner Verantwortung. Alles in jeder Hinsicht versagt, verworfen, weit von Gott entfernt. Aber einmal kehrt sie zurück zu den Kindern Israel. Zu der Grundlage, nach den Ratschlüssen Gottes, unter der Gnade Gottes, unter der Barmherzigkeit Gottes, wo es wieder als Volk angenommen werden kann. Aber nur wenn es kommt als Fremdling, als eine, die alles verloren hat und völlig von der Barmherzigkeit abhängig wird. Wenn Lo-Ami dann wieder Ami wird, mein Volk, dann wird Lo-Ruchama wieder Ruchama, Barmherzigkeit. So kommt es. Es wird Volk Gottes werden wieder, wenn es Gegenstand der Barmherzigkeit Gottes sein wird. Nun, ich habe gesagt, Ruth ist Moabitin. Nun müssen wir dabei bedenken, Ruth kommt auch zurück aus Moab, als Witwe eines jüdischen Mannes. Und auch insoweit hat sie sicher Ansprüche. Naomi ist ihre Schwiegermutter und sie kommt mit ihr mit. Sie kommt, um in die Rechte ihres Mannes zu treten. Israel von sich selbst aus darf nie Anspruch erheben auf Rechte. Aber auf der anderen Seite, Gott in seinem Wort hat über Rechte gesprochen, weil er selbst in seiner Gnade Israel diese Rechte gegeben hat. Aber Ruth braucht einen Löser, um diese Rechte einlösen zu können. Sie ist von der Gnade, von der Güte des Lösers abhängig. Und dann noch ganz kurz in Kapitel 1, Vers 22. Um diesen Gedanken des Überrestes zu unterstreichen. Da heißt es, so kehrte Naomi zurück und Ruth, die Moabitin, ihre Schwiegertochter, mit ihr, welche aus den Gefilden Moabs zurückkehrte. Das steht schon da. Ruth kehrt zurück. Wir sagen buchstäblich, Ruth war ja nie aus dem Land hinausgezogen. Wie kann es hier heißen, sie kehrt mit Naomi zurück? Und das steht hier ganz ausdrücklich. Es wird auch, das Zeitwort wird auch ausdrücklich auf sie angewandt. Das können wir nur prophetisch verstehen. In Naomi haben wir das Bild des alten Volkes Israel, so wie es früher versagt hat. Naomi zusammen mit Elimelech, wie wir sehen werden. In Ruth sehen wir den Überrest des Volkes, das in der Zukunft die Verbindung mit dem Herrn Jesus, mit dem Messias anknüpfen wird. Nun, um das klar zu machen, ich brauche eine lange Einführung, sonst nützt uns das prophetische Studium dieses Buches gar nichts. Und ich hoffe, ihr werdet mich ein wenig ertragen in dieser Hinsicht. Aber wir möchten ganz kurz in den prophetischen Büchern nachschauen, was Gott dort sagt über diese Verbindung zwischen ihm und seinem Volke, die oft verglichen wird, diese Verbindung. Mit der Verbindung zwischen einem Mann und seiner Frau, Bräutigam und Braut. In Naomi sehen wir das frühere Israel, das früher als das Weib Gottes mit ihm in Verbindung stand. In Ruth sehen wir, wie diese Verbindung in der Zukunft wieder aufgegriffen wird. Nicht das alte Israel wird mit Gott verbunden, nicht Naomi heiratet mit Boas, sondern ein gläubiger Überrest aus dem alten Israel wird die Verbindung anknüpfen und dann nicht so sehr mit Gott zuerst, sondern mit dem Bräutigam. Und das ist hier der Messias, das ist hier der Mensch Jesus Christus, der uns so schön dargestellt wird in dem Bilde von Boas. Nun, wir schlagen jetzt einige Weissagungen auf und zuerst aus Hesekiel 16. Die Braut ist, habe ich gesagt, das frühere Israel. Sehr oft ist es ganz besonders die Stadt Jerusalem. Das ist wohl ganz besonders die Braut Gottes von frühes her, von alters her gewesen. Eigentlich müsste ich sehr viel lesen, aber ich hoffe, ihr werdet euch diese Schriftstellen merken und zu Hause ausführlicher nachlesen. Ich lese nur einige kennzeichnende Verse, so wie hier Vers 8 in Hesekiel 16. Wo Gott zu Jerusalem spricht, ich ging an dir vorüber und sah dich und siehe, deine Zeit war die Zeit der Liebe. Die Liebe war gekommen für Jerusalem, als Gott seine Verbindung mit dir anknüpfte. Und ich breitete meinen Zipfel über dich aus. Sehr wichtig dieser Ausdruck, weil wir den in Ruth 2 und 3 wiederfinden werden. Und bedeckte deine Blöße und ich schwur dir und trat in einen Bund mit dir. Das ist hier der Bund der Ehe, wie das aus dem ganzen weiteren Kapitel hervorgeht. Gott hat mit Jerusalem damals diese Verbindung der Ehe gemacht. Und wir sehen das noch deutlicher in Jeremia 2, wo es auch sich handelt um diese frühere Vermählung zwischen Gott und besonders Jerusalem, an anderen Stellen auch dem ganzen Volke Israels. Hier in Jeremia 2 ist es allerdings auch wieder Jerusalem. Da muss Jeremia in Vers 2 zu Jerusalem sprechen, ich habe dir gedacht, spricht Jehova, die Zuneigung deiner Jugend, die Liebe deines Brautstandes, dein Wandeln hinter mir her in der Wüste im unbesäeten Land. Das ist Naomi in Verbindung mit Elimelech in den ersten Versen unseres Buches. Elimelech, sein Name bedeutet, mein Gott ist König oder auch dem Gott König ist. Das erinnert uns an dieselbe Zeit, dass Israel noch hinter ihm herwandelte in der Wüste. Sobald sie in die Wüste kamen, sangen sie in 2. Mose 15 von Gott als ihrem König. Gott ist König über sein Volk und herrschte über sein Volk mit Segen. Und sogar Bileam muss in 4. Mose 24 von dem Volke sagen, dass der Jubelschall des Königs bei ihnen war. Da wurde dieses Volk gesehen unter dieser segenreichen Verbindung mit Gott als ihrem König. In Elimelech sehen wir, was Gott für Israel war. So wie wir in Naomis Namen sehen,
was Israel für Gott war. Naomi bedeutet meine Wonne oder meine Geliebte, mein Liebling. In diesen beiden Namen haben wir das ganze Verhältnis, genauso wie es uns dargestellt wird in Jeremia 2 und in Hesekiel 16. Gott spricht von seinem Volk, du bist mein Liebling, meine Geliebte. Das ist die Sprache des Bräutigams zu seiner Braut. Und das Volk spricht, Gott ist unser König. Deshalb fangen die ersten Schwierigkeiten an, als sie um einen König baten. Und da sagt Gott, sie haben nicht dich, Samuel, verworfen, sondern mich. Gott war der König seines Volkes, als Bräutigam. Und er ist zum Segnen stets bereit, aber auch zum Züchtigen, wenn das Volk praktisch sich nicht wie die Wonne, wie die Geliebte Gottes sich benimmt. Dann kommt Gott auch mit Züchtigung, wie wir das in Elimelech sehen werden. Elimelech stirbt, weil Israel Gott aufgegeben hat als ihren König und sich seiner Herrschaft, seiner Führung praktisch entzogen hat, indem es den eigenen Willen getan hat. Da haben wir zuerst diese Verbindung zwischen Elimelech und Naomi. Diese beiden stellen uns den ursprünglichen Zustand Israels dar. Aber zweitens kommen wir jetzt zu der traurigen, wir sollen mal sagen, Ehescheidung, denn das ist es letztendlich. Es geht nicht einfach darum, dass Gott sein Volk für eine Zeit verlassen hat. Wenn das so wäre, dann könnte es ja nie in der Zukunft eine neue Ehe geben. Dann müsste das Verhältnis zwischen Israel und Gott einfach wiederhergestellt werden. Aber es gibt in der Zukunft eine neue Ehe zwischen Jerusalem und dem Messias. Das heißt, dass eine echte Ehescheidung vorliegt. Lesen wir zuerst in Jeremia 3, im nächsten Kapitel, Vers 1. Er spricht, wenn ein Mann sein Weib entlässt und sie von ihm weggeht und eines anderen Mannes wird, darf er wieder zu ihr zurückkehren? Würde nicht selbiges Land entweiht werden? Und so ist es mit Israel gewesen, wie Gott dann weiterhin sagt. Er kann sie nicht wieder zu sich nehmen. Es heißt in Vers 8a in Jeremia 3, und ich sah, dass trotz alledem, dass ich die Abtrünnige Israel, weil sie die Ehe gebrochen, entlassen und ihr einen Scheidebrief gegeben hatte. Mein Freund hatte recht. Die Scheidung ist vollzogen. Für den Feigenbaum gibt es in Ewigkeit keine Frucht mehr. Sehen wir das ganz genau. Eine Scheidung liegt vor. Den Scheidebrief hat Gott gegeben. Mit dem alten Israel gibt es nie wieder eine Verbindung. Aber aus dem alten Israel kommt der Überrest hervor, wie wir sehen werden. Aber wir wollen diese scharfe Sprache ganz deutlich stehen lassen. Hosea 2, da haben wir dasselbe. Und das ist eine wichtige Stelle, weil dort auch Israel als Mutter bezeichnet wird. Wir haben das auch in Naomi, die Mutter, in Ruth, die Tochter. Wir haben genau dieselbe Bildersprache im Hohenlied, wo die Mutter ein Bild von Israel ist, so wie es früher mit Gott in Verbindung stand. Und die Tochter ist die Braut in der Zukunft. In Hosea 2, Vers 2 heißt es, rechtet mit eurer Mutter, rechtet, sagt Gott, denn sie ist nicht mein Weib und ich bin nicht ihr Mann, damit sie ihre Hurerei von ihrem Angesicht wegtue und ihren Ehebruch zwischen ihren Brüsten hinweg und so weiter. Da steht in Verbindung mit Lo-Ami, nicht mein Volk. Wirklich, buchstäblich, nicht mein Volk, weil der Ehebruch vollzogen ist und deshalb auch die offizielle Ehescheidung zwischen Gott und seinem Volk. Und drittens in Jesaja 50, Vers 1, so spricht Jehova, wo ist der Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich sie entließ? Oder welchem von meinen Gläubigern habe ich euch verkauft? Auch hier wird über diesen Scheidenbrief gesprochen und über Israel als die Mutter. Indem Elimelech und Naomi ihre Stellung aufgeben und das Land verlassen und damit Gott verlassen, kann nur Schlimmes folgen. Was geschieht, ist, dass Elimelech stirbt und dass ihre beiden Söhne sterben, wodurch jede Hoffnung auf Samen verloren gegangen ist. Alles ist vorbei.
Es muss ein Wunder geschehen, wenn daraus noch etwas werden kann. Und das Wunder geschieht. Und es ist nur der Löser, der in seinem Erbarmen diese Gnade schaffen kann. Und durch diese Gnade Ruhe schaffen kann für Ruth. Aber das werden wir sehen. Aber dann drittens muss ich aus den Propheten lesen über die Vermählung in der Zukunft zwischen dem Überrest und dem Messias. Und das Buch dafür ist Jesaja. Ganz besonders von Kapitel 49 an. Und auch ganz besonders in den letzten Kapiteln, nach Kapitel 61 etwa. Sehr viel wird darüber geschrieben. Und ich möchte das Studium dieser Kapitel sehr empfehlen. Wer diese Kapitel wirklich gut studiert hat, versteht das Hohelied und versteht auch das Buch Ruth. Ich gebe nur einige Beispiele. Aus Jesaja 49, Vers 18. Erhebe ringsum deine Augen, spricht Gott zu Zion. Zion, das war ja sein Weib. Und sieh, sie alle versammeln sich, kommen zu dir. So wahr ich lebe, spricht Jehova, du wirst sie alle wie ein Geschmeide anlegen und dich damit gürten wie eine Braut. Und dann in Kapitel 6, und dann Vers 26 am Ende. Alles Fleisch wird erkennen, dass ich Jehova dein Heiland bin und ich der mächtige Jakobs dein Löser. Hier haben wir genau dasselbe Wort wie oft in Jesaja, wie wir das auch im Buche Ruth finden. Gott selbst nennt sich hier, der Messias nennt sich hier der Löser seines Volkes. Und dann in Kapitel 54, also nach Kapitel 53, wo wir auf dem Kreuze die Grundlage haben für diese Wiederherstellung des Volkes, dann haben wir, und das ist vielleicht wohl die deutlichste Stelle, in Kapitel 54, Vers 1, da haben wir die unfruchtbare Ruth, die aus ihrer ersten Ehe keine Kinder hatte. Jubele, du Unfruchtbare, die nicht geboren, brich in Jubel aus und jauchze, die keine Wehen gehabt hat. Denn der Kinder der Vereinsamten sind mehr als der Kinder der Vermählten, spricht Jehova. Und dann Vers 4, fürchte dich nicht, denn du wirst nicht beschämt werden. Es ist, als ob Boas hier schon in Ruth 3 zu Ruth spricht. Schäme dich nicht, denn du wirst nicht zu Schanden werden, sondern du wirst der Schmach deiner Jugend vergessen und der Schande deiner Witwenschaft. Da haben wir ein anderes Bild. Nicht das Bild der Ehescheidung, sondern das Bild einer Witwe. Und das ist natürlich das Bild, das wir in Ruth haben. Sie selbst und Naomi, sie beiden sind Witwen. Ich werde der Schande deiner Witwenschaft nicht mehr gedenken, denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Jehova der Heerscharen ist sein Name. Und der Heilige Israels ist dein Löser. In einem Vers sehen wir hier, dass Gott sagt, ich bin dein Mann und dein Löser. Das ist die Sprache des Buches Ruth. Da haben wir Boas, der Mann und der Löser, in einem Guss, beide miteinander verbunden, der Mann und der Löser, der Ruth wird. Er wird der Gott der ganzen Erde genannt werden. Denn wie ein verlassenes und im Geiste betrübtes Weib, das sind die Gefühle, die wir ganz besonders bei Naomi finden werden, ruft dich Jehova, und wie ein Weib der Jugend, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Da haben wir wieder die Bildersprache der Ehescheidung. Die verstoßene Frau wird am Ende wieder angenommen werden. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen will ich dich sammeln. Im Zorneserguss habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen. So schien es 10 Jahre für Naomi im Lande Moabs. Aber mit ewiger Güte werde ich mich deiner erbarmen, spricht Jehova, dein Löser, erbarmen. Dann wird Israel wieder Barmherzigkeit genannt werden. Ruchama und nicht mehr Lo-Ruchama. Nicht Barmherzigkeit, nicht mein Volk. Und dann zum Schluss noch 2 Verse aus Kapitel 62. aus Jesaja 62, Vers 4 und 5. Nicht mehr wird man dich Verlassene heißen und dein Land nicht mehr Wüste heißen, sondern man wird dich nennen meine Lust an ihr. Das ist fast der Name Naomi. Meine Lust, meine Wonne. Und dein Land vermählte, denn Jehova wird Lust an dir haben. Und dein Land wird vermählt werden. Denn wie der Jüngling sich mit der Jungfrau vermählt, so werden deine Kinder sich mit dir vermählen. Und wie der Bräutigam sich an der Braut erfreut, so wird dein Gott sich an dir erfreuen. Hier steht immer Gott. Und das können wir auch bedenken, verstehen. Es ist das Alte und das Neue Israel und trotzdem ist es nicht dasselbe. Es ist der Überrest. Es ist der Gott von früher. Und trotzdem ist er nicht derselbe, zwischen Anführungszeichen. Es ist Christus, der Gott, der Mensch geworden ist, der Sohn Gottes, der König ist von Psalm 45. Und dort, als der Messias gesehen wird und als der Messias die Verbindung mit der Stadt Jerusalem, mit seiner Braut aufnehmen wird. Nun eine letzte einführende Bemerkung. Ich werde mich nicht beeilen bei diesem Buch. Wir möchten wirklich gründlich sehen, was der Heilige Geist uns hier zu sagen hat. Wir haben hier diese einführende Bemerkung zu machen. Und das ist das, was prophetisch sich auf Israel bezieht, immerhin auch auf uns angewandt werden kann. Ich spreche jetzt nicht von Auslegung, ich spreche von Anwendung. Und dann nicht, wie ich vorher schon sagte, nicht so sehr, dass es hier sich um die Versammlung als Ganze handeln würde, sondern es handelt sich hier um die einzelnen Gläubige unter demselben Gesichtspunkt der Wiederherstellung. Hier haben wir in diesem Buch eine Antwort auf die Frage, ob es die Möglichkeit der Wiederherstellung gibt. Wenn wir durch unsere Schuld alles aufs Spiel gesetzt haben, alles verloren haben, in jeder Hinsicht versagt haben, wenn wir alle Anrechte, auch als Christen, verloren haben, eigentlich nur noch mit dem Gericht Gottes zu rechnen hätten, ob es da die Gelegenheit, die Möglichkeit gibt, der Wiederherstellung. Wiederherstellung wozu? Nicht so sehr hier die Sache der Versöhnung, der Vergebung, obwohl Buße vorliegen muss, aber hier geht es um die Wiederherstellung in dem Genuss dessen, was verloren ging, nämlich das herrliche Land, nämlich das köstliche Erbteil. Das Erbteil wird hier gelöst in diesem Buch. Und die Verbindung zwischen Ruth und Boas, darum geht es hier. In Tagen des Verfalls, wie hier in den Tagen, wo die Richter richteten, kommt hier die herrliche Frage auf, aber auch die ernste Frage. Gibt es die Möglichkeit der Wiederherstellung? Für solche, die wirklich Buße tun, für solche, die wirklich eine Sehnsucht haben, um diese köstlichen Dinge des Erbteils und der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus wieder zu genießen. Ja, es gibt solch einen Weg. Aber das ist kein Weg der Anrechte, sondern der Gnade Gottes. Diesen Weg kann man nur betreten, indem man den Löser findet, der auch dort auslöst, was gebunden ist, einlöst, was er versprochen, verheißen hat. Es ist hier nicht so sehr die Frage, glaube ich persönlich, obwohl manche das so ausgelegt haben, wie ein Mensch Ruhe für sein Gewissen findet. Es ist hier nicht die Frage von Römer 7 und 8. Es geht hier vielmehr um das, was der Herr Jesus in Matthäus 11 nennt, Ruhe für die Seele. Für solche, die lernen müssen, wieder in Verbindung mit ihm, die Gemeinschaft mit ihm anzuknüpfen. Ruhe für die Seele zu finden, die man nur findet, wenn man sich abwendet von allem, was uns von dem Herrn Jesus trennt, wie das nur im Lande Moabs der Fall sein kann. Und wenn man den Weg zurückfindet zu ihm, in wem alle Segnungen für uns beschlossen sind. Das ist auch eine wichtige Anwendung, worüber wir sicher sprechen möchten. Nun, wir haben hier in den ersten Versen, wie Elimelech und Naomi nach Moab gehen. Und wir wissen aus welchem Grund. Gott hatte gesagt von seinem Volke, dass er im verheißenen Lande ihnen immer Brot geben würde, auf der Bedingung, dass sie ihm dienen würden. Wir lesen das ganz deutlich in 5. Mose 8 und 11, wo Gott spricht, sagt, dass es ihnen niemals hungern würde. Aber die Bedingung ist Treue. Aber hier sind wir in der Richterzeit, der Zeit des Verfalls. Wie es auch diesen Verfall gegeben hat in der Geschichte der Christenheit, so wie diese uns dargestellt wird in Offenbarung 2 und 3. Und dann kommt Hungersnot. Hungersnot als Gericht für die Untreuen. Hungersnot auch als Prüfung für solche, die treu bleiben möchten. In jedem Brief in Offenbarung 2 und 3 wird gesprochen zu solchen, die überwinden. Die Überwinder sind immer solche, die in den Prüfungen ausharren, die nicht fallen in die Gefahren, in welche die große Mehrheit fällt. In jedem Brief von diesen sieben Briefen in Offenbarung 2 und 3. Elimelech war sicher nicht solch ein Überwinder. In dieser Prüfung hat er versagt. Warum ist er nicht geblieben? Er wollte sein Leben gewinnen, hatte ja Hunger. Aber er entflüchtete das Land nur, um den Tod in Moab zu finden. In Bethlehem wohnt Boas. Und möchten wir nicht lieber bei Boas, der ja ein Bild des Herrn Jesus in seiner Auferstehung, in seiner Auferstehungskraft ist, der alle Leben hat, der das Leben zurückerlangt hat durch den Tod hindurch, möchte man nicht lieber bei Boas in Bethlehem sein? Trotz allem Mangel und allem Hunger, als aus dem Land wegzugehen, um im Moab zu verweilen. Denn so fängt es an, nicht erst aufzuhalten, das heißt buchstäblich im Hebräischen als Fremdling, aber dann zu bleiben in Vers 2 am Ende und in Vers 4 zu wohnen. Und dann sind sie kaum Fremdlinge mehr, dann sind sie schon Bürger des Landes geworden. Da wohnen sie nicht nur mehr äußerlich in Moab, sondern sind fast wie Moabiten geworden. So geht das so allmählich. Bethlehem Ephrata, das ist ein Name mit einer Verheißung. Bethlehem heißt ja auf Hebräisch, wenn man das auf Hebräisch liest, dann fällt das sofort auf, nicht auf Deutsch. Aber auf Hebräisch heißt da, es gab Hunger, eine Hungersnot im Lande und ein Mann von Bethlehem, das heißt Haus des Brotes. Brothaus. Wie kann es Hunger geben im Brothaus? Da müssen die Dinge nicht in Ordnung sein und das waren sie auch nicht in der Richterzeit. Aber in der Prüfung bleibt der Treue stehen, trotz des Mangels. Bethlehem Ephrata. Ephrata heißt Fruchtbarkeit und das Land lag unfruchtbar und gab keinen Ertrag. Und was tut der Mensch? Er geht nach Moab. Moab ist fruchtbar, sicher. Moab, da dient man dem Gott Chamos oder Chemos. Das ist der Gott der Fruchtbarkeit. Und um das Wohlgefallen dieses Gottes zu gewinnen, gab es die fürchterlichsten immoralischen Riten und Zeremonien unter dem Volke, wo sie öffentlich auf den Feldern Gemeinschaft hatten, Männer und Frauen, um den Gott anzuflehen, dass er Fruchtbarkeit gebe, auf die Mutter und auf das Land. Was soll man mit jungen Kindern zu solch einem Land? Das ist Moab. Was Moab geistlich zu bedeuten hat, möchte ich noch lesen aus zwei Versen, aus Jesaja 16, Vers 6, wo wir lesen, wir haben vernommen den Hochmut Moabs, des sehr Hochmutigen, Mütigen, seine Hoffart und seinen Hochmut und sein Wüten, sein eitles Prahlen. Und in Jeremia 48 haben wir ein zweites Merkmal. In Vers 11. Sorglos war Moab von seiner Jugend an und still lag es auf seinen Häfen und wurde nicht ausgeleert von Fass zu Fass. Und in die Gefangenschaft ist es nie gezogen. Daher ist sein Geschmack ihm geblieben und sein Geruch nicht verändert. Da haben wir auf der einen Seite Hochmut, auf der anderen Seite Faulheit, Bequemlichkeit. sind die Merkmale auch von Sihon einerseits und auch andererseits. Es sind alles Feinde, wo wir berufen werden, sie zu erschlagen. Was soll ein Mensch, der im Brothaus wohnt, wenn auch zeitlich das Brot fehlt? Und da muss man sich fragen, warum das ist. Da muss man nicht einfach fliehen. Man muss sich die Frage stellen, warum gibt Gott nach seiner Verheißung kein Brot? Weil die Verheißung eine Bedingung hatte. Und der Treue verharrt hart aus in dieser Prüfung und bleibt. Aber Elimelech zieht nach Moab mit seiner Familie, begibt sich geistlich in dieses Gebiet der Sittlosigkeit, der Immoralität und auch in das Gebiet dieser zwei Kennzeichen, Hochmut und Bequemlichkeit. Und wie viele in der Geschichte der Christenheit sind genau in diese beiden Gefahren gefallen. Und das ist heutzutage natürlich auch noch immer, auch für uns, eine große Gefahr. Einfach auf der einen Seite geistlicher Stolz, geistlicher Hochmut, oder auch fleischlich, ist natürlich an sich fleischlich, aber ich meine ganz besonders in geistlichen Dingen hochmütig zu sein, das ist eine weltliche Gesinnung. Und auf der anderen Seite Bequemlichkeit. Wie viele fühlen sich nicht ganz wohl in ihren tagtäglichen Umständen, in den Dingen dieser Erde, geschweige noch in den Dingen dieser Welt. Und sie sitzen auf ihren Häfen, wie es da von Moab geschrieben stand. Und geistlich geht ihr Leben kaputt und es bleibt nichts übrig und von ihren Familien bleibt nichts übrig. Elimelech und Naomi. Was haben sie wohl in dem Sinn gehabt, dass sie ihren Kindern solche Namen gaben? Machlon heißt kränklich, schwach. Und Kilion heißt verschmachtend, vorübergehend. Und so geschah es auch. Beide Jungs, nachdem sie kurz verheiratet waren, sind jung gestorben. Elimelech wollte das Leben haben. Er wollte Brot, um im Leben zu bleiben. Und er starb in Moab. Und wir hören, dass auch die beiden Söhne, nachdem sie geheiratet hatten, starben. Sie nahmen sich moabitische Weiber. Der Name der eine war Orpa und der Name der anderen Ruth. Orpa heißt eigentlich Nacken. In dem Sinn der, die den Nacken zukehrt, den Rücken zukehrt, wie sie bald buchstäblich tun wird. Oder hartnäckig. Ruth heißt, vielleicht, wenn man wird es sehen, sichtbar, Erscheinung in dem Sinne von Schönheit. Das, was sehr schön aussieht. Und dann vielleicht auch noch andere Erklärungen. Es sind ja letztendlich moabitische Namen. Freundin oder Erquickung. Diese beiden haben diese Frauen sich genommen in Moab. Das sind die Folgen. Sie haben sich keine Frauen genommen aus dem eigenen Volke. Wie das nach dem Herzen Gottes war. Wir lesen, was das für müde Herzeleid, heißt es in der Übersetzung, war für Isaac und Rebekka, als Esau sich Frauen aus den Kanaaniten nahm. Und für jeden Gläubigen muss das ein Herzeleid sein, wenn die Kinder ungläubige Frauen nahmen. Und was war es hier? Das waren doch die Folgen der Taten der Eltern, dass diese Mädchen sich Frauen aus diesem Volk nahmen. Nun ist es allerdings nicht unmöglich, dass die Frauen das taten auf solche Weise, dass sie auch den Dienst, den Gottesdienst, die Religion ihrer Männer übernahmen. Sonst kann man es schwierig erklären, dass sie mit der Naomi zuerst zurückgekehrt sind. Sie müssen irgendwie mit diesem Gott bekannt gemacht worden sein. Aber diese Verbindung an sich war völlig verkehrt. Wenn wir hier in der Richterzeit angekommen sind und wenn wir dort nach der ersten Zeit der Liebe, auch in der Geschichte der Kirche, dann in der Zeit von Ephesus und Smyrna ankommen, um in der Sprache von Offenbarung 2 zu bleiben. Da kommen wir bald bei Pergamus, dritte Phase, wo die Kirche wohnt, dort wo der Thron Satans ist. Elimelech und Naomi wohnen im Lande des Feindes, im Lande der dämonischen Mächte, die wir in Moab finden, dargestellt finden. Dann sehen wir in dieser Verbindung mit diesen beiden Frauen, die unter ihren Götzendienst aufgezogen wurden. Von Orpa heißt es später, dass zu ihren Göttern zurückgeht. Da finden wir Götzendienst und haben wir es mit der Phase von Thyatira zu tun. Und wenn dann der Tod eintritt, sowohl in Elimelech als auch in Machlon und Kilion, dann sind wir bei Sardis angekommen, wo es aussah wie Leben, aber es war wirklich der Tod hineingekommen. Alles verloren. Und wenn das so aussieht, was soll ein Mensch dazu sagen? In einem fremden Land verbunden waren diese Männer mit gottlosen Frauen von Natur und drittens, der Tod war hineingekommen. Alles war verloren. Was heißt das verloren? Verloren heißt, dass Naomi keine Möglichkeit, keinen Ausweg mehr hatte, je noch in dem verheißenen Lande das Erbteil genießen zu können. Es war ja verloren. Was konnten diese Frauen tun? Ihre Schwiegertöchter, konnte sie die mitnehmen? Kaum denkbar. Und wenn sie schon mitgehen wollten, dann könnten sie vielleicht noch den Fruchtgebrauch des Erbteils haben, aber als Frauen durften sie nicht erben und nach ihrem Tode würden dann das Erbteil in die Hände der nächsten Blutsverwandte hinübergehen. Das Erbteil war verloren. Der männliche Samen, der männliche Nachkommen fehlte. Und war es denkbar, dass wenn es schon gelingen würde, diese Töchter mitzunehmen nach Israel, dass ein Mann aus Israel, ein gläubiger jüdischer Mann, sich eine von diesen Moabitinnen nehmen würde als Frau? Ich habe schon gesagt, es war ihnen gar nicht erlaubt, in die Versammlung Gottes hineinzukommen, bis ins 10. Geschlecht, nach 5. Mose 23. Diese Frauen hatten keine Hoffnung im verheißenen Land, undenkbar. Es sah alles vollkommen hoffnungslos aus. Aber dann kommt das Schöne. Und das ist, dass in Naomi das Verlangen wach wird, zu dem Lande zurückzukehren. Trotzdem, obwohl keine Hoffnung da war, so war doch Verlangen dort nach dem Lande. Dieses Verlangen, wie entstand es? Nicht aus Naomi selbst. Es ist Gott, der hier die Initiative nimmt. Wir lesen hier, sie machte sich auf und sie und ihre Schwiegertöchter und kehrte aus den Gefilden Moabs zurück, denn sie hatte im Gefilde Moabs gehört, dass Jehova sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben oder indem er ihnen Brot gab. Brot, das heißt, dass es bald die Zeit der Ernte war. Und das Getreide stand auf dem Felde reichlich und reif und das Volk war glücklich. Es stand direkt vor der Ernte. Brot war wieder reichlich vorhanden bald. Das ist es, was Naomi hört. Ihr Herz war voller Schmerz. Ihre drei Männer waren verloren gegangen, gestorben. Der Tod hatte es alles bedeckt. Sie hatte keine Hoffnung mehr. Und diese Hoffnungslosigkeit und dieser Schmerz würde sie nie nach dem verheißenen Lande zurückgeführt haben. Aber Gott tat was. Gott nahm die Initiative. Und wenn alles auf der Seite des Menschen verloren gegangen ist, dann muss Gott etwas tun, damit wieder neue Hoffnung entstehen kann. Da muss Gott wirken. So tat er das in der Geschichte der Kirche. Bei den großen Erweckungen war es Gott, der anfing zu wirken. Dort, wo alles verloren gegangen war, wo der Mensch völlig versagt hatte, wo keine Hoffnung mehr da war, war es Gott, der anfing. Aber womit fing er an? Damit, dass in den Herzen von gewissen Männern und Frauen Seelesübungen wach werden, dass Buße getan wurde über den Zustand, dass man sich dessen bereute und dass man das Verlangen hatte, zurückzukehren zu Gott, zu der Gemeinschaft mit ihm und zu dem Erbteil, zu den herrlichen Segnungen, die Gott seinem Volk anvertraut hat. So wird es auch einmal bei Israel sein. Gott wird die Initiative nehmen und mit seinem Geiste wirken in den Herzen seines Volkes, sodass manche Buße tun werden und in ihnen, unter ihnen, der Überrest gebildet wird. Das sehen wir hier bei Naomi. Und so geht es oft. Der verlorene Sohn hatte große Schmerzen, aber die waren nicht genug, um ihn zurückzuführen. Auch wenn ein Mensch sich seiner Sünden bereut, das ist nicht genug, um ihn zurückzuführen. Aber er spricht in Lukas 15 in dem Gleichnis, dass die Knechte seines Vaters Überfluss hatten. Das war's. Er wusste, hier gibt es nichts. Und dort gibt es Überfluss. Und so spricht er um: Hier habe ich nichts mehr. Solche, die mir lieb waren, habe ich verloren. Was soll ich in diesem Land? Und dort gibt es Überfluss. So fängt in manchem Herz es an. Das Verlangen nach dem, was Gott geben kann. Es gibt Überfluss bei Gott. Und wenn wir etwas von diesem Buch persönlich auf uns angewandt verstehen wollen, dann müssen wir etwas verstehen von dieser Sehnsucht nach den geistlichen Segnungen, die Gott uns geschenkt hat in den himmlischen Örtern. Denn das verheißene Land spricht von dem himmlischen Örtern. Und die reiche Ernte in dem verheißenen Land, die Frucht des Landes, spricht uns von der geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Viele werden immer in Moab bleiben, weil sie von diesen geistlichen Dingen nichts wissen, weil sie auch nicht den Geschmack dafür haben und deshalb auch nicht ein Verlangen haben, diese Dinge zurückzugewinnen, die ja verloren gegangen sind, weitgehend in der Christenheit. Viele bleiben in Moab, aber Naomi, bei ihr finden wir die Seelesübungen im Herzen, wodurch sie zurückkehren wollte. Da finden wir die rechte Gesinnung, zwar noch mit viel Bitterkeit vermischt, das werden wir morgen Abend sehen. Es ist noch längst nicht das, was es sein soll, aber das Erste ist da, das Verlangen wiederzukehren. Und das Wunderschöne ist, dass sie in einer ihrer beiden Schwiegertöchter ein Herz findet, das von diesem Verlangen beeinflusst ist. Wir sehen, dass sie zurückkehrt mit ihren Schwiegertöchtern zuerst. Sie alle drei haben sich auf dem Wege begeben, zurück zu dem Lande. Aber dann, wenn wir in Vers 7 lesen, sie zog aus von dem Orte, wo sie gewesen war, steht so ausdrücklich dabei. Sie zerbrach all diese Bände, sie machte wirklich einen neuen Weg, machte sich los aus allen ihren Umständen. Ihre beiden Schwiegertöchter gingen mit ihr. Und sie zogen des Weges, um in das Land Juda zurückzukehren. Da sprach Naomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht, kehret um, eine jede zum Hause ihrer Mutter. Jehova, erweise Güte an euch, so wie ihr sie an den Verstorbenen und an mir, ihr sie an den Verstorbenen und an mir erwiesen habt. Wir müssen das ihr nicht zu sehr übel nehmen. Schön war es natürlich nicht auf der einen Seite. Es war zur gleichen Zeit auch nicht ganz ehrlich zu sagen: Jehova, erweise euch Güte. Denn die echte Güte möchte Gott dort erweisen, wo sein Volk ist, in seinem Lande. Um Güte zu finden, hätten diesen beiden Frauen eben mit Naomi zurückkehren sollen. Aber auf der anderen Seite, wir sollen verstehen, was sie meinte. Diese Frauen hatten wirklich keine einzige Zukunft im Land. Als Moabitinnen waren, sollten sie immer Fremdlinge bleiben, würden nie in das Volk aufgenommen werden, so wie Naomi selbst. Sie würden keine Freunde und Freundinnen haben können, keine Beziehung. Und sowieso natürlich nicht einen Mann dort finden. Welcher guter, ehrlicher, aufrichtiger, gottesfürchtiger Mann würde eine Moabitin heiraten? Das war undenkbar. Und deshalb sagt sie auch, wenn ihre Schwiegertöchter sagen zuerst, dass sie doch mitkommen wollen, dann spricht sie in Vers 11 und 12 darüber, dass sie keinen Mann dort zu erwarten haben. Aber erst noch in Vers 9, Jehova gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in dem Hause ihres Mannes. Ruhe ist solch ein Stichwort für dieses Buch. In Kapitel 3, Vers 1 heißt es: Meine Tochter, sollte ich dir nicht Ruhe suchen? Und im letzten Verse des 18. Kapitels, da wird der Boas nicht ruhen, bis er die Sache zu Ende geführt hat. Ruhe für Ruth ist kennzeichnend für dieses Buch. Aber hier sagt Naomi selbst, in ihrem Mangel an Glauben, dass die Jehova ihnen Ruhe geben möchte in dem Hause ihrer Eltern. Ruhe heißt hier ganz einfach und ganz buchstäblich, dass sie wieder heiraten würden, dass sie wieder eine Familie bilden könnten, dass sie Beziehungen zu einem Mann in ihrem eigenen Lande haben würden. Also nicht in dem Hause ihrer Eltern, wie ich sagte, eine jede in dem Hause ihres Mannes. Das ist Ruhe, ganz einfach. Und wenn Naomi sagt in 3 Vers 1, möchte ich dir keine Ruhe aussuchen, dann heißt es auch ganz einfach, ich möchte dich an Boas verbinden durch eine Ehe. Das ist hier diese Ruhe. Das ist die Ruhe für den Überrest in dieser Vermählung mit dem Messias. Das ist die Ruhe für uns in der innigen Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, die wir für die ganze Versammlung auch in dem Bilde eines Mannes und seiner Frau, seiner Gattin dargestellt finden im Neuen Testament. Nun, das ist Ruhe in Moab. Und solche Ruhe gibt es, haben wir in Jeremia 48 gelesen. Ruhe auf den Häfen, Ruhe ohne Gott in Bequemlichkeit des Fleisches. Und sie küsste sie, und sie erhoben ihre Stimme und weinten, auch Orpa. Orpa ist aufrichtig, aber sie versteht nichts von dem Herzen der Naomi. Sie kennt Naomi und liebt sie, aber sie kennt nicht den Gott der Naomi. Und das ist eben der Gott, den Ruth kennengelernt hat. Orpa ist aufrichtig, so wie es viele aufrichtige Juden gibt, die nationalistisch sind, ihr Land und ihr Volk lieben, aber die der wahren Hoffnung Israels dem Nacken zukehren werden. Und sie werden so in die Zeit des Antichristen hineingeraten und unter seine Einflüsse kommen und so verloren gehen, wie Orpa geistlich gesprochen verloren gegangen ist und nie die Segnungen empfangen hat, die Ruth denen Ruth begegnet ist im Land. Orpa kennt diese Dinge nicht. Und heute gibt es auch sehr viele aufrichtige Gläubige, die gerne dem Herrn dienen möchten, aber nach ihrem eigenen Geschmack, weil sie den Gott der Naomi nicht wirklich kennen und nicht ihr Verlangen kennen nach dem Erdteil, nach dem alten, guten Lande. Orpa war ja auch noch nie da gewesen, aber Ruth auch nicht. Und das ist eben das Bemerkenswerte. Das ist genau die Stellung der Ruth in diesem Kapitel. Bei ihr ist es nicht so sehr Verlangen, sie kannte ja das Land nicht. Ruth wird in diesem Kapitel angezogen von Naomi. Das ist merkwürdig in diesem Buch. Bevor sie von Boas angezogen wird, das ist erst Kapitel 2, wurde sie erst von Naomi angezogen. Von der Naomi, die zwar eine bittere alte Frau geworden war, aber Ruth sah darüber hinweg. Sie sah nämlich, dass diese Naomi einen Gott hatte, den sie sich auch als ihren Gott erwünschte. Und sie sah die Seelesübungen in dem Herzen der Naomi, ihre Verlangen nach dem Lande. Und sie wurde durch dieses Verlangen angezogen, nicht durch das Land, das kannte sie nicht, aber sie wurde durch das Verlangen der Naomi angezogen. Und das kennen wir alle sehr gut. Wie viele Menschen sind nicht zu dem Glauben, christlichen Glauben angezogen, nicht zuerst durch den Herrn Jesus, sondern durch treue Gläubige, denen sie begegnet sind. Und auch bei Wiederherstellung sind viele nicht zuerst direkt von dem Herrn Jesus, sondern von Mitgläubigen angezogen worden, deren Seelesübungen sie gesehen haben. Und diese beiden zusammen, sie geben uns die beiden großen Bedingungen für jede Wiederherstellung. Das ist die Seelesübung bei der Naomi, die Buße tat, die sie auch tief demütigen musste über das, was sie getan hatte, worin Ruth ja keinen Anteil gehabt hatte, wie auch der Überrest ja nicht mitschuldig an das, was früher geschehen ist. Aber Naomi tut Buße. Aber Ruth wird davon angezogen. Und sie bekommt das Verlangen der Naomi. Es wird ihr Verlangen. Sie möchte dort sein, wo Naomi ist. Sie möchte das Erbteil genießen, das Naomi gekannt hat. Und später erst wird sie das Verlangen entwickeln, das sie noch gar nicht kennt. Das ist das Verlangen nicht nur zum Erbteil, sondern zu dem Löser, der das Erbteil gibt und durch welchen sie nicht nur das Erbteil bekommt, sondern sie bekommt ihn selbst. Aber das ist eine weitere Phase. In Vers 11 und 12 spricht Naomi davon, dass sie keine Männer mehr in ihrem Schoß hatte. Wir müssen das verstehen, wir werden das auch später sehen, gegen den Hintergrund des 25. Kapitels in 5. Mose, wo wir die Schwager-Ehe haben. Wir wissen, dass wenn ein Mann in Israel gestorben war, ohne einen Sohn zu haben, dann hatte sein Bruder, der Schwager der Frau also, die Pflicht, diese Frau zu sich zu nehmen und der erste Sohn, der aus dieser Ehe geboren werden würde, würde dem Verstorbenen angerechnet werden und dessen Erbteil empfangen. Das ist die sogenannte Leviratsehe oder Schwager-Ehe, für den 5. Mose 25. Das war schon längst vor Sinai bekannt. Wir haben das schon in 1. Mose 38 bei Juda und Tamar. Eine ganz alte Gewohnheit, auch bei anderen Völkern. Und hier sagt Naomi, ihr als Witwen, ihr hättet eigentlich das Recht, einen anderen Sohn von mir jetzt als Mann zu bekommen. Aber ich habe keine Söhne mehr. Und ich kann auch nicht mehr damit rechnen, dass ich nochmal heiraten werde und noch Söhne haben würde. Und wenn schon, würdet ihr dann so lange warten wollen, bis diese Jungs groß geworden sind, um sie zu heiraten? Nein. Es ist alles logisch. Es ist ja alles sehr einleuchtend. Es war alles verloren gegangen. Am besten könnten sie zurückkehren. Das war nicht sehr geistlich von Naomi, aber es war wohl menschlich sehr verständlich. Und dann lesen wir auch tatsächlich, dass Ruth, dass Orpa zurückkehrt. Nicht doch, meine Töchter, denn mir ergeht es viel bitterer als euch, denn die Hand Jehovas ist wider mich ausgegangen. Auch das ist keine vollkommene Ehrlichkeit. Auch Naomi ist noch längst nicht, wo sie sein muss. Das ist keine große Ehrlichkeit, wenn man selbst einen falschen Weg gegangen ist, zu sagen, Jehovas Hand ist wider mich ausgegangen. Ganz buchstäblich war es richtig. Aber es gibt doch den Eindruck, als ob sie auch zum Teil Jehova die Schuld dafür geben möchte, dass es ihr so schlecht widerfahren war. Jehovas Hand ist wider mich ausgegangen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten wiederum. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter. Ruth aber hing ihr an. Das ist ein Wunder Gottes in ihrer Seele. Sie kannte das Land nicht. Und trotzdem sah sie es. Es ist so ganz typisch, das was wir hier in Hebräer 11 haben, dass ich das auch noch ganz gerne vorlesen möchte. In Hebräer 11, Vers 15, wenn sie an jenes gedacht hätten, von welchem sie ausgegangen waren, das war hier Moab, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren, das ist himmlischen Land. Darum schämt Gott sich nicht, ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Orpa sah auf das, von welchem sie ausgegangen war, und ging zurück. Aber Ruth sah ein besseres, ein himmlisches Vaterland. Und tatsächlich das verheißene Land ist ein Bild des himmlischen Vaterlands. Und so ist es, Ruth, und so weit wollen wir jetzt unsere Betrachtung hier beenden. Bei Ruth lesen wir, sie hing ihre Schwiegermutter an. Sie war angezogen worden, nicht von der Bitterkeit dieser alten Frau. Das war ja, wäre ja ganz verständlich gewesen. Alte Menschen, wenn sie bitter werden, können sehr schwierig für ihre Umgebung sein. Man hat nicht sehr gerne mit ihnen zu tun, wenn sie so bitter werden. Und darum ist es ein großes Wunder, dass Ruth in dieser Schwiegermutter dieses Verlangen entdeckt hat, sich zu ihr angezogen fühlte, ja zu ihrem Gott. Und dass sie den Wunsch, das Verlangen mitbekommen hat, nach dem, was sie noch gar nicht kannte. Und wo sie auch keine Hoffnung zu erwarten hatte. Keinen Mann durfte sie dort erwarten. Sogar keine Gemeinschaft mit diesem Volke. Das Einzige, was sie menschlicherweise zu erwarten hatte, war, ihr weiteres Leben mit dieser alten, bitteren Frau zu verbringen. Bis diese alte Frau sterben würde und sie ganz alleine und allein gelassen in diesem Lande wohnen würde. Ich muss ehrlich sagen, je länger ich darüber nachdenke, umso weniger verstehe ich, dass Ruth mitgegangen ist. Alles sah nur negativ aus. Aber wir werden genau dasselbe einmal bei dem Überrest erleben. Menschlicherweise gesprochen, spricht alles dagegen, unter solchen Umständen, kurz vor und in der großen Drangsal, sich zu Jesus als Messias zu bekennen. Das wird wohl die törichte Tat sein, unter solchen Umständen. Und wie schrecklich werden sie dafür leiden müssen. Es scheint auch heutzutage für uns, vielleicht das Dummste, das wir tun könnten, so viel aufzugeben. Denn das müssen wir oft. Alles, was von der Welt spricht, so wie die Welt hier uns in der Form von Moab dargestellt wird, das alles zu verlassen, den Ort, wo wir gewesen sind, zu verlassen, das alles aufzugeben. Und dann wissen wir noch nach der Schrift, dass wir auf diesem Wege einem Löser begegnen werden, der das Recht und die Pflicht der Lösung hat und alles für uns in Ordnung machen kann. Ruth wusste das nicht. Aber der Glaube hat schon so oft viel mehr gesehen und verstanden, als der Verstand uns sagt. Der Glaube Abrahams sah eine zubereitete Stadt, obwohl Gott, soweit wir wissen, nie davon gesprochen hat. Der Glaube von Ruth sah auf den Gott der Naomi und vielleicht dürfen wir sagen, auf den Gott ihres eigenen Mannes. Denn durch ihn war sie doch wohl zum ersten Mal angezogen worden zu dem Gott Israels. Wie schön, das bei ihr zu sehen. Und wie Gott das belohnen wird, das möchten wir in den folgenden Abenden gerne miteinander weiter betrachten.